Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Ja, jetzt bin ich ganz nachdenklich geworden. Die Klimakrise betrifft natürlich auch den Tourismus. Egal, ob wir in den Urlaub fliegen oder das Auto benutzen, die Fortbewegung schafft eben mehr oder weniger Schadstoffe, die das Gleichgewicht unserer Erde gefährden. Auf der anderen Seite unser Bestreben, das eigene Land oder fremde Gefilde selber zu besuchen. Lösung? Sonntagsspaziergang hören, garantiert klimaneutral. Und es ist fast so, als wäre man da. Fast so. Irgendwo auf der schönen Welt. Andrea Stopp ist am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören. Melodie aus den Anden. Es geht nach Bolivien. Haben Sie sich eigentlich mal Gedanken gemacht, woher der Name des Staates Bolivien kommt? Genannt nach dem südamerikanischen Unabhängigkeitskämpfer Simon Bolivar. Daher Bolivien. La Paz. In diese Stadt gehen wir. 1548 gegründet ist der Regierungssitz dieses Landes. Und interessant, es gibt keine andere Stadt auf der Welt, die einen solchen Höhenunterschied zwischen den einzelnen Stadtteilen hat. 1000 Meter liegen zwischen den südlichen Stadtteilen, da sind viele Villen und Hochhäuser am Stadtrand und El Alto am oberen Ende dieses Kessels. 1000 Meter, die man mit einer Seilbahn auch überbrücken kann. Insgesamt liegt diese Stadt auf 3200 bis 4100 Höhenmeter, ist damit der weltweit höchstgelegene Regierungssitz. Es gibt noch allerhand Superlative, die man noch nennen könnte. Wo wir hin jetzt aber gehen, ist die Hexenstraße dort, so wird die genannt. Da gibt es allerhand Räucherwerk, Kräuter, Mittelchen gegen jedes Leid. Ganz interessant, was dort angeboten wird und wie das Gefühl ist, durch diese Straßen zu schlendern. Mein Kollege Michael Eppmeier war dort und er nimmt uns mit auf die Hexenstraße in La Paz.
Steil und eng sind die Gassen in der Innenstadt von La Paz. Das Zentrum der bolivianischen Metropole liegt um die 3600 Meter über dem Meeresspiegel. Wer hier flanieren möchte, sollte längere Verschnaufpausen einplanen. Gegen die Höhenkrankheit hilft ein Tee aus Kokablättern. Er hat keine Drogenwirkung, aber er kräftigt Kopf und Körper für den eigentlichen Zauber. In gewisser Weise scheint in diesen Straßen vor Jahrhunderten die Zeit stehen geblieben zu sein. So wie einst sind sie nach Zünften aufgeteilt, die Zünfte aber sind sehr wohl mit der Zeit gegangen. In einer Gasse gibt es nur Elektroartikel. Laden reiht sich an Laden mit Lampen, Glühbirnen, Steckdosen, Kabeln, Schaltern, Batterien. In der nächsten Gasse wird ausschließlich Sanitärbedarf angeboten. Wir steigen noch höher, bis zur Calle Linares. Das ist die Straße der Hexen.
Casa esotérica Doña Carmen. Mano poderosa, Verónica. Su tienda ancestral, Ángel de la Guardia. Casa esotérica Pachamama.
So heißen hier die Geschäfte. Esoterikhaus, zauberkräftige Hand, ihr Laden mit der Weisheit der Ahnen. Mit grell bunten, verlockend unübersichtlichen Auslagen reihen sie sich aneinander zu beiden Seiten der Calle Linares mit ihrem welligen Kopfsteinpflaster und auch um die Ecke in der Calle Sagarnaga. Besonders auffällig? Die getrockneten Lama-Föten, die hier überall hängen. In allen Größen, manche noch im Embryostadium, manche offenbar kurz vor der Geburt gestorben. Und hinter jeder der Ladentheken sitzt eine Frau.
Geschäftsfrau bin ich, Händlerin für medizinische Kräuter, Opfergaben. Wir verkaufen hier nur Naturprodukte. In Form von Sirup, von Salben, von Ölen. Wir verkaufen auch Tische für die Pachamama, bolivianische Tradition. Mesa Pachamama heißt das.
Die Pachamama ist die Mutter Erde in den Kulturen der Anden. Wer nicht am Leben scheitern will, sollte sich mit der Pachamama gut stellen und ihr regelmäßig opfern. Was man dazu braucht, findet man im Kiosk der jungen Doña Rosa oder in einem der größeren Läden, zum Beispiel in dem von Doña Margarita. Tienda de Saumerios steht bei ihr auf dem Schild, Geschäft für Räucherwaren. Darunter aber auch noch eine Liste mit weiteren Angeboten.
Ofrendas, mesas dulces para la Pachamama, casa, movilidades, empresas, minas, construcciones, trabajo, salud, Dinero, Amor, Estudio, etc.
Und klar, auch den Coca-Tee können wir hier kaufen oder zum Beispiel ein Amulett mit dem Kondor. Der ist als Gott der Höhe für das Glück der Reisenden zuständig. Aber was ist das für ein Gewerbe, das die Frauen in diesen Läden in der Calle Linares betreiben?
Es gibt die Bezeichnung Capachaquera. Die Capachaqueras verkaufen Opfertische, Räucherwerk, Bäder, Seifen, solche Dinge.
Doch auch eine Capachaquera wie Margarita verkauft nicht nur, sie berät und heilt auch.
Ich als Capachaquera, ich helfe den Leuten, alle helfe ich. Wenn jemand krank wird, schlechte Luft abbekommt, schlechten Wind ins Gesicht, dann helfe ich auch in diesen Dingen. Auch wenn bei den Leuten das Geschäft nicht gut läuft, dann helfe ich ihnen damit.
Heilkundlerin und alternative Apothekerin. Dazu magische Lösungen für Alltagsprobleme und Existenzsorgen. Doña Margarita ist eine imposante Erscheinung. Aber woher hat sie das Wissen, das sie als Capachaquera braucht?
Ich bin die dritte Generation. Meine Großeltern haben schon hier verkauft, meine Großmütterchen. Damals waren es noch kleine Verkaufsstände. Dann haben meine Eltern damit weitergemacht und jetzt ich. Schon als Kind habe ich meinen Großeltern zugeschaut, später meinen Eltern. Ich bin damit aufgewachsen und habe seit meiner Kindheit gelernt. Schon seit über 30 Jahren bin ich nun selbst hier, seit 32, 35 Jahren. Meine Mutter ist auch immer noch weiter im Geschäft.
Herrscht denn nicht große Konkurrenz zwischen all den Läden in der Calle Linares?
Nein, denn jeder Laden ist anders. Alle haben verschiedene Angebote. Aber die meisten hier in der Straße sind bloß Anfängerinnen. Solche wie mich gibt es sonst nicht, denn ich arbeite seit meiner Kindheit hier. Mit 8, 9 Jahren lebte ich schon in dieser Straße.
An Kundschaft mangelt es nicht. Es werden sogar immer mehr, sagt Margarita. Denn die Naturmedizin ist im Aufwind. Und die alten Traditionen, sich mit der Pachamama und anderen Naturkräften gut zu stellen, werden in Bolivien ohnehin leidenschaftlich gepflegt. Für die meisten hier sind sie auch kein Widerspruch zur katholischen Religion. Die Pachamama verschmilzt mit der Mutter Gottes und die alten Opferbräuche mit kirchlichen Ritualen.
Es gibt den Tisch für die Pachamama, den weißen Tisch für die Gesundheit, den schwarzen gegen Missgunst, Hexerei, bösen Zauber. Und es gibt den Tisch des Gedeihens, damit es in der Liebe oder in der Ehe gut klappt. Das sind die 4 Typen von Messers, die wir anbieten.
Kommen denn auch Leute, die Schaden nicht abwenden, sondern selbst jemand anders Schaden zufügen wollen?
Die kommen auch, aber das machen wir nicht. Das machen die Callahuayas und Curanderos. Die machen auch schwarze Magie.
Die Callahuayas und Yatiris, das sind die Schamanen in der Kultur der Quechua und der Aymara. Doch die Callahuayas leben nur in einem bestimmten Dorf, eine halbe Tagesreise entfernt. Und um echte Yatiris zu treffen, müssten wir noch weiter kraxeln, hinauf in die einstige Vorstadt El Alto, die auf über 4000 Metern Höhe liegt und mittlerweile größer ist als La Paz selbst. Das schaffen wir heute nicht mehr, aber nach den Lama-Föten wollen wir noch fragen.
Der Lama-Fötus, das ist eine uralte Tradition. Das haben schon unsere Ahnen vor sehr langer Zeit getan. Der Lama-Fötus ist ein Bote. Er weist uns den Weg, damit es dir gut geht, damit du eine glückliche Zukunft hast. Deshalb verwendet man ihn, einen kleinen für zu Hause. Wenn sie aber ein Haus bauen oder ein anderes Gebäude, dann nehmen sie ein großes Lama und begraben es im Fundament, damit in diesem Gebäude keine Unfälle passieren, damit es keine Probleme gibt. Und nicht zuletzt, damit der Bau schnell fertig wird.
Der Lama-Fötus, auch Suyu genannt, ist flapsig gesagt ein Lieblingsessen der Pachamama. Er wird nicht nur in Grundmauern eingesenkt, sondern ist ebenso fester Bestandteil der verschiedenen Mesas, also Brandopfertische, wie sie Doña Margarita zuvor aufgezählt hat. Die Nachfrage nach den Föten ist entsprechend riesig. Trotzdem beteuern alle in der Calle Linares, es handle sich ausschließlich um natürliche Aborte. Kein Lama werde für die Rituale gewaltsam getötet. Nun ja. Wir wenden uns talwärts, steigen auf der anderen Seite des Hügels hinab. Hier geht die Zunft der Heilerinnen und Hexen nahtlos über in die Zunft der Souvenirhändler. Vom Lama-Fötus zum Lama-Sutra sind es nur ein paar Schritte. Das Lama-Sutra ist ein beliebtes T-Shirt-Motiv in den Andenkenläden. Sie können sich sicher denken, für welche Art der Illustration das kleine Andenkamel da herhalten muss.
Michael Eppmeier hat die Hexenküche ausprobiert in La Paz. Übrigens, der volle Name dieser Stadt lautet Nuestra Señora de La Paz, übersetzt unsere liebe Frau des Friedens. Jetzt noch ein bolivianisches Lied indianischen Ursprungs. Damit verlassen wir dann Bolivien und kommen dann wieder zurück nach Europa. Unser nächstes Reiseziel ist dann Belgien.
Tum, tum, ¿quién es? Yo soy. Hija de tata y mama, catamarqueña soy. Tum, tum, ¿quién es? Yo soy. Hija de tata y mama, catamarqueña soy. A todos les das mate menos esta colla. Déjame por lo menos chapearte el olla. Tum, tum, ¿quién es? Yo soy. estáncame en la puerta, vengo a decirte adiós. Tum, tum, ¿quién es? Yo soy. Estáncame en la puerta, vengo a decirte adiós. A todos les das mate, menos a esta colla. Déjame por lo menos chapeártelo ya. Tum, tum, ¿quién es? Yo soy. Hija de tata y mamá, catamarqueño soy.
Es ist ganz und gar unglaublich, was man alles findet an Sprüchen und Zitaten, wenn man sich mit Bier, mit diesem Gerstensaft da befasst. In Polen zum Beispiel heißt es, wenn du dir Bier leisten kannst, dann trink Wasser. Wenn du dir Wein leisten kannst, trink Bier, sagen die Polen. Wir in Deutschland hier, gut Bier ist Speise, Trank und Kleid. Gibt es noch einige mehr. Warum erzähle ich Ihnen das? Wir gehen nach Belgien und kosten dort ein ganz besonderes Bier, das Trappistenbier. Da gibt es ganz strenge Auflagen, unter denen das da gebraut und auch vertrieben werden kann. Es muss auf jeden Fall immer ein verantwortlicher Trappistenmönch dabei sein, der dieses Bier braut. Auch festgelegt, dieser Saft muss in einem Trappistenkloster oder in dessen ganz unmittelbarer Umgebung hergestellt werden. Und oftmals ist es auch so, dass der Großteil des Erlöses sozialen Werken dann dient. Wir gehen in die Abtei St. Sixtus. Paul Vorreiter nimmt uns mit.
Ein braungebrannter Mann mit hellblauem Hemd zeigt auf ein Förderband, das sich wie eine Schlange durch eine hell erleuchtete Halle bewegt.
In the bottling building. And as you can see, we are working with.
Hier im Abfüllraum können Sie sehen, dass wir nur Holzkisten verwenden, die per Hand auf Paletten gestapelt werden. Die Biere gehen erst durch den Reinigungstrakt, der sich da hinter der Glasscheibe befindet. Dort geht es weiter zur Waschmaschine und dann geht es in einen Kontrollbereich, wo die Flaschen noch einmal geprüft werden auf Schäden und wie sauber sie sind. Und dann kommen sie in die Abfüllgasse, wo die Flaschen am Ende in die Holzkisten gepackt werden. Und dann geht es zur Gärung in den nächsten Raum.
Das Bier, über das Jos Vermöhlen spricht, ist das der Trappistenabtei St. Sixtus in Westfleteren, im äußersten Westen Belgiens, mit seinen drei Sorten, die sich vor allem durch den Alkoholgehalt unterscheiden. Auf Bierbörsen wurde das Bier mehrfach zum Besten weltweit gekürt. Zu seinem Erfolgsrezept gehört dabei auch, es ist schwer zu bekommen. Wer eines der drei begehrten Biere kaufen wollte, musste bislang eine Telefonnummer anrufen, sein Kfz-Kennzeichen angeben. Nach mehreren Wochen erhielten die Interessenten dann eine Bestätigung, mussten persönlich mit dem Auto in der Abtei vorfahren und durften sich maximal zwei Träger abholen. Was dann auch die einzige Bestellung für die darauffolgenden zwei Monate sein durfte. Das hat den Durst bei manchen Bierliebhabern noch vergrößert. Bei einer Coupon-Aktion in belgischen Zeitungen waren die betroffenen Exemplare innerhalb einer Stunde vergriffen. Dass das Bier so gut ankommt, ist in München fast etwas ungeheuer. Den Verkaufsweg per Anrufbestellung empfanden die Brüder zunehmend als unpraktisch. Vor einigen Wochen haben die Trappisten einen Online-Shop eröffnet, in dem man sich registrieren muss, der auch nach einem Wartezimmerprinzip funktioniert. Wer gerade erst sein Bier bekommen hat, muss sich für eine weitere Bestellung hinten anstellen. Denn, Online-Shop hin oder her, die Menge an produziertem Bier erhöhen die Mönche nicht. Ungefähr 6000 Hektoliter pro Jahr sind es, über 42 Brautage verteilt. Denn das Motto hier lautet, wir brauen um zu leben, aber wir leben nicht um zu brauen. Die Mönche verdienen mit dem Bier nicht, Überschüsse spenden sie weiter an soziale Projekte. Und was die Arbeit angeht, sind die Rollen klar.
Well, there are three monks that are involved in the brewery on more or less permanent basis.
Drei Mönche arbeiten mehr oder weniger die ganze Zeit in der Brauerei. Vater Benedikt ist der Braumeister, Vater Joris ist für die Qualität zuständig und Vater Villain für das Labor. Die anderen Mönche helfen bei der Abfüllung, aber das nur hin und wieder. Außerdem gibt es noch zwei weitere zivile Mitarbeiter, die zusätzlich in der Brauerei beschäftigt sind.
Come and give a hand, but they are not permanently involved in the brewery itself. Apart from that, there are also civil employees working in the brewery.
Den Dachen will nicht verborgen sein, es ist jon Dach, da dünket
Geld mein. Mehr wie verborgen hilft in lief, und ohne ist das ist ja.
Es ist ein außergewöhnlicher Tag in der Abtei St. Sixtus. Normalerweise herrscht hier idyllische Ruhe. Wer über das Gelände spaziert, hört einen Flusslauf, aufgescheuchte Enten, das Gras, das im Wind raschelt. Wenn die Mönche ihr neues Verkaufssystem vorstellen, haben sie die versammelte Presse Belgiens auf dem Klostergelände. Bruder Gottfried, ein hagerer Mann mit schütterem grauen Haar, beantwortet geduldig die Fragen der Journalisten, auch wenn man ihm anmerkt, dass das eine außergewöhnliche Situation ist. Obwohl, außergewöhnliche Geschichten, die hat der Prior hier eigentlich schon häufiger erlebt.
War auf jeden Fall ein starkes Verhaal, weil ja, doch der Brasilian, die hier rundlobt.
Eine starke Geschichte. Da war mal ein Brasilianer, der hier rumgelaufen ist, der sich nicht einmal registriert hatte. Das finde ich doch schade. Da macht einer so eine Reise mit großen Erwartungen. Dann hatten wir einen Chinesen auf Weltreise. Der hatte in Europa zwei Ziele. Er wollte Paris sehen und Westfleterin. Dann steht er sprachlos in diesem Middle of Nowhere und sagt, die Menschen brauen hier das Bier? Das ist ein Bier mit einer Geschichte. Das ist ein Bier mit Magie. Ich denke, dass es damit zu tun hat.
Es ist ein Bier mit einem Verhaal. Es ist ein Bier mit ein Stück Magie rund. Und ich denke, dass das doch etwas mit dem Magen hilft.
Weltweit gibt es ein gutes Dutzend authentische Trappistenbiere. Sechs davon stammen aus Belgien. Sie werden nur aus natürlichen Rohmaterialien hergestellt, etwa Quellwasser, Gerstenmalz, Hopfen, Zucker und Hefe. Nicht nur auf die Zutaten kommt es an, auch auf die Erfahrung. Was das angeht, können die Mönche auf eine lange Tradition blicken. Der erste belgische König, Leopold I., vergab der Abtei 1839 eine Brauerlizenz. Bruder Gottfried ist jedenfalls stolz auf die Braukunst in St. Sixtus.
Ich trinke liebst, als ich das mag sagen, Bier, das blonde Bier.
Ich trinke am liebsten das blonde Bier, wenn ich das noch sagen darf. Das finde ich ist das beste Bier. Es ist sehr angenehm, es ist frisch und bekömmlich. Das ist auch ein sehr sauber gebrautes Bier. Da wird kein Zucker beigemischt. Es wird nur mit Malz gebraut. Ich denke, dass das echte Braukunst ist, dass ein Bier mit geringem Alkoholgehalt so viel Charakter und Körper hat. Da muss man schon was drauf haben.
Da doch Charakter, Body einlegen. Davon muss man doch etwas von abwägen, denke ich.
Langs de straat zwerft een melodie, een liedje vol melancholie, dat vruchteloos aan deuren klopt en bij elk venster even stopt. Maar niemand luistert en het lijkt of het liedje nooit een mens bereikt. Daar komt de belleman met zijn schellen aan, met zijn trommel op zijn rug. Dan weer langzaam, dan weer vlug, gaat hij verder door de straat.
Neben dem Schuppen, in dem die Bierkisten lagern, führt eine Straße quer durch das Klostergelände zum Ausgang. Wer das Tor verlässt, dem eröffnet sich eine typisch flämische Landschaft. Das heißt, Felder, wohin man guckt, die von einspurigen Landstraßen durchkreuzt werden und hier und da erhebt sich mal ein Kirchturm in der Ferne. Etwas versteckt in einem kleinen Hain neben dem Kloster, da ist das Besucherzentrum der Abtei. Manche der angereisten Journalisten strömen dorthin und hoffen, dass sie das so schwer zu bekommende Bier für sich selbst abstauben können. Keine Chance. Immerhin, es gibt einen Ausschank. Serviert werden alle drei Sorten. Dazu gibt es Brotscheiben mit Lachs und Schinken. Nicht nur Pressevertreter greifen hier nach den Biergläsern, sondern auch Kenner.
My name is Li Peng and I came from China, but I live in Belgium.
Ich heiße Li, ich komme aus China, aber ich lebe bereits seit 20 Jahren in Belgien. Als ich hier studiert habe, begann ich belgisches Bier zu trinken und ich mag belgisches Bier. Es gibt mehr als 180 unterschiedliche Brauereien und hunderte verschiedene Biersorten.
Hundreds of different beer.
Auf dem Namensschild von Li steht Belgian Beer Society China. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Landsleuten belgisches Bier schmackhaft zu machen.
For example, we just cooperate with Duvel.
Wir arbeiten mit Düvel in Shanghai. Dieses Bier gibt es dort ja schon und es verkauft sich auch gut, aber es sind eben keine Profis, die den Chinesen das Bier und seine Kultur erklären können auf Chinesisch. Also rufen Sie mich und mein Team an. Sie bringen das Bier und wir stellen es dann vor, ob es Düvel ist oder ein anderes.
Wie sich die vielen belgischen Biersorten geschmacklich unterscheiden, das meinen die meisten Chinesen offenbar nur am Äußeren erkennen zu können. Li will seinen Landsleuten da auf die Sprünge helfen.
Die Chinesen gucken sich nur die Farbe an und sagen, okay, das ist ein helles, leichtes Bier. Und das ist ein schweres, dunkles. Aber wir sagen ihnen, dass man das nicht daran unterscheiden soll, sondern das ist diese Sorte Bier, Das hier ist ein Trappistenbier. Wir spezifizieren das.
Bei so viel Bierexpertise dürfte es Lee sicher schwerfallen, nur ein einziges Lieblingsbier zu haben. Das Bier aus der Abtei St. Sixtus nennt er jedenfalls nicht. Stattdessen.
Oh, for me, I like Goose very, very much.
Ich mag das Güslambic besonders. Ich will ehrlich sein, als ich das zum ersten Mal getrunken habe, dachte ich, ah, das ist doch kein Bier, das ist Essig. Und dann habe ich mich darin verliebt. Ich weiß nicht warum, es ist Zauberei.
I love it suddenly and until now. I don't know why. That's a magic maybe.
Ja, und wenn Sie ein Trappistenbier im Kühlschrank vorrätig haben, sollte nur im Keller gelagert werden bei 12 bis 14 Grad, sonst wird's trüb. Von Paul Vorreiter aus unserem Brüsseler Studio stammt der Beitrag von Benjamin Franklin. Dieses hier, Bier ist der überzeugendste Beweis dafür, dass Gott den Menschen liebt und ihn glücklich sehen will.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Rio, das Mühlviertel in Österreich und in gewisser Weise, Sie werden sehen, was ich damit meine, in gewisser Weise Kanada. Die Themen unserer Sendung. Zunächst geht es gleich nach Tunesien, auch Musik von dort, Musik der arabo-andalusischen Tradition Nordafrikas. Rayon de Lune heißt dieses Stück. Und in Tunesien sagt man, egal wie lang die Nacht dauert, der Tag wird sicher kommen. Thank you. Sie haben vielleicht den Bestseller-Autor Daniel Speck gelesen, Piccola Sicilia, eines seiner Bücher. Wir wandeln ein bisschen auf den Spuren seines Romans. Der spielt in den 40er Jahren im Zentrum von Tunis und im Stadtteil La Goulette, wo Menschen verschiedenster Herkunft und Konfessionen friedlich zusammenlebten, bevor diese Harmonie durch den Einmarsch der deutschen Truppen zerrüttet wurde. Im mondänen Grand Hotel Majestic, so heißt es im Klappentext, trifft der Berliner Kriegsfotograf Moritz das jüdische Zimmermädchen Jasmina. Er verliebt sich in sie, aber sie liebt den Pianisten Viktor, mit dem sie ein dunkles Geheimnis teilt. Als Viktors Leben bedroht wird, muss Moritz eine schicksalhafte Entscheidung treffen, wenn Sie es lesen wollen, im S. Fischer Verlag, Piccola Sicilia. Ja, ein wenig klingt Casablanca und Do It Again, Sam, durch. Im Hotel Majestic sind Edith Piaf, Yves Montand, Charles Aznavour aufgetreten, erzählt der heutige Direktor, den werden wir auch gleich hören, mit Stolz, die Filmdiva Claudia Cardinale, Nachfahrin sizilianischer Auswanderer und im Piccola Sicilia von Tunis geboren, die schon 1957 in einem Schönheitswettbewerb zum schönsten italienischen Mädchen von Tunis gekürt wurde, soll hier im Majestic bei Besuchen ihren Kaffee genommen haben. Detlef Urban führt uns dorthin.
Hier laden sie ihre Fracht ab. Containerschiffe aus China, Kreuzfahrtschiffe und Fähren aus Italien. La Goulette ist der Hafen von Tunis, über eine Landzunge mit der Hauptstadt verbunden. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich hier italienische Einwanderer angesiedelt, hauptsächlich aus Sizilien, das nur 200 Kilometer entfernt liegt. Piccola Sicilia, Klein-Sizilien, gab dem Romanautor Daniel Speck die Vorlage für den gleichnamigen Titel seines Romans. Er spielt in Piccola Sicilia und im europäischen Viertel von Tunis während des Afrikakrieges in den Jahren 1942 und 1943. Damals kämpften über 200.000 deutsche und italienische Soldaten unter Erwin Rommel gegen die Alliierten. Zehntausende deutsche Soldaten waren unter Rommel in Libyen geopfert worden. Ja, natürlich, viele Italiani hätten hier gewohnt. Er könne aber nicht mehr italienisch sprechen, erzählt ein Schmied auf der Straße in La Goulette. Khaled heißt er. Dort drüben in dem Haus hätte Claudia Cardinale gewohnt. Natürlich kenne er sie. Sie sei ja hier aufgewachsen. Hören Sie, die Madonna aus der Kirche da drüben, die haben sie früher hinuntergetragen bis zum Strand. Davon erzählt auch der Roman von Daniel Speck. Früher, bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts, gab es große Prozessionen in Piccola Sicilia mit einer Kopie der berühmten Madonna von Trapani. Es waren Volksfeste der Fischer und Händler. Danach musste die Madonna in der Kirche bleiben, bevor sie in den letzten Jahren für ein paar Minuten die Sonne erblickte, für eine Kurzprozession, wenige Meter über den Kirchhof. Es gibt kaum noch Italiener und kaum Katholiken, und in der Öffentlichkeit dürfen sie sich nicht ostentativ zeigen, weder mit Ordenstracht noch in Prozessionen. Hauptschauplatz des Romans Piccola Sicilia ist das Hotel Majestic im ehemaligen europäischen Viertel von Tunis, ein Belle-Époque-Bau an der Avenue de Paris. Eingebettet in Häuserzeilen, die mit ihren schmiedeeisernen Balkongittern und blauen Verandatüren, mit Kuppeln auf Erkern, Attika auf Dächern und Brise-Soleil an den Fassaden genauso in Paris oder Palermo stehen könnten. Früher Treffpunkt der Künstler und Sänger, der Literaten von Tunis oder solcher, die hier gastierten.
Le navire est à quai, y a des tas de paquets, des paquets posés sur le quai, là.
Du temps du protectorat français, ça faisait partie de ce qu'on appelait la ville européenne.
Es war ein Viertel der Bohème, wo sich Schriftsteller, Theaterleute, Maler und Musiker trafen. Vor allem vor 1956, der Unabhängigkeit Tunesiens, war das Viertel um unser Hotel eine europäische Mischung. Italiener lebten hier, Franzosen, Deutsche, Schweizer. Bekannte französische Sänger gastierten in Tunis, wie Gilbert Bécaud oder Charles Aznavour. Auch Edith Piaf hatte wohl ein Konzert. Einige logierten dann hier im Majestic.
Aznavour, Charles Aznavour, Bécaud, essentiellement des Français.
La sirène brusqua, leurs adieux délicats. Mais soudain tout se complique.
Während wir aus der Belle Etage des Majestic hinaustreten auf die Terrasse und ein Pastis nippen, das Treiben unten auf der Avenue de Paris beobachten und denken, man könnte genauso gut in Marseille sitzen,
holt mich der Hotelbesitzer Karim Bey jäh zurück in die Geschichte des Hotels.
1942 haben die Deutschen das Hotel Majestic besetzt. Es war den Offizieren wohl gerade gut genug. Hier zog die Kommandantur ein und eine Sondereinheit der SS. Seit 1942 standen deutsche und italienische Truppen in Tunesien. Später dann, als die Deutschen in Gefangenschaft kamen, hat die US-Army hier ihr Hauptquartier eingerichtet.
Während die SS die Juden in Tunis zusammentrieb und zur Zwangsarbeit abkommandierte und unter Kommandeur Walter Rauf, der sich mit seinen Erfahrungen der Judenverfolgung in Polen und Russland brüstete und den Holocaust in Tunesien weiterführen sollte, waren es einzelne tunesische Muslime, die jüdische Familien vor den Nazis versteckten. Inzwischen spricht man von tunesischen Schindlers, in Anlehnung an den Film Schindlers Liste. Von ihnen erfährt man nur am Rande im Roman Piccola Sicilia, der gleichwohl in die Schicksalsjahre der Besatzung zurückführt und das opulente mediterran-orientalische Leben in Tunis in der Fantasie auferstehen lässt. Ein deutscher Soldat, Mitglied der Propagandakompanie im Auftrag von Joseph Goebbels, wird im Roman zum Retter der Juden, in Anlehnung an die Geschichte des Unteroffiziers Richard Arbel, der für die Rettung von Juden als Gerechter unter den Völkern in Israel geehrt worden ist. Den deutschen Propagandasoldaten lässt der Romancier in Piccola Sicilia hadern mit seiner Identität und seinen geschönten Propagandafotos, die er nach Berlin schickt vom sauberen Krieg in der Wüste. Spiegeleier auf dem Panzer, lachende Lanzer und Messerschmitt-Jagdflugzeuge über der leeren Sahara. Haya Safari, Bilder eines kolonial-rassistischen Krieges. Unsere Jungs an der Wüstenfront. Die Romanerzählung rankt sich um die erotisch aufgeladene Geschwisterliebe eines jüdischen Hotelmusikers und seiner Adoptivschwester, Zimmermädchen im Hotel Majestic. Ihre Rettung durch den deutschen Soldaten und die Rettung ihres Bruders aus dem Hotelkeller, wo er von der SS gefoltert wird, bringt die Wende. Der Soldat desertiert, wird verwundet, findet bei der jüdischen Familie Unterschlupf in Piccola Sicilia, nimmt jüdische Identität an, um der Gefangenschaft durch die vorrückenden Alliierten zu entkommen. Er verliebt sich in die Tochter des Hauses, das Zimmermädchen. Was für ein Plot. Von Goebbels Gehilfen zum konvertierten Juden.
Dokumente zu dieser Geschichte gibt es nicht hier im Hotel. Es ist reine Fiktion.
Lili Marleen. Das Lied soll der jüdische Pianospieler, bevor er entdeckt wurde, für die Nazi-Offiziere in der Hotelbar immer wieder gespielt haben. Sie haben es so geliebt, erzählt der Roman Piccola Sicilia, bis sie denselben jüdischen Musiker gefoltert haben. Soweit der Roman. In der Realität haben SS und Wehrmacht in Tunis gehaust, es gab reihenweise Übergriffe, vermeldet Ende Januar 1943 die Feldgendarmerie des Kommandos Afrika I nach Berlin. Immer wieder belästigen betrunkene Soldaten nachts in Luftschutzbunkern Frauen, sie dringen in Hotels und Privathäuser ein, vergewaltigen Frauen, ihre Beute im ach so sauberen Wüstenkrieg. In dem Bordell für deutsche Wehrmachtsangehörige würden täglich etwa 400 Wehrmachtssoldaten von 12 bis 13 Frauen abgefertigt, schreiben die Feldjäger. Das Schlangestehen vorm Bordell würde jetzt durch Posten der Feldgendarmerie geordnet und in der Avenue de Paris habe man Parkverbotsschilder aufgestellt. In der Avenue de Paris, das ist gerade unter meinem Aussichtspunkt auf der Terrasse des Majestic. Zurück in die Realität. Vom Hotel Majestic sind es nur ein paar Schritte bis zur Place de la République, ein Streifzug durchs Quartier Lafayette über 800 Meter. Sockenverkäufer und chinesische Handy-Gadgets, links ein arabischer Kaffeeladen, gegenüber ein internationaler Coffeeshop, der arabische voll, der andere leer. Von der Ecke Rue du Parc in südlicher Richtung sind die Türme der katholischen Kathedrale zu sehen. Aus einer Parfümerie, jetzt heißt die Straße Avenue de la Liberté, dringen süße Düfte aus hunderten Flakons in die Nase. Daneben die Patisserie La Chandelle mit Geburtstagskuchen in Form von Fußballtrikots, andere mit rosa Zuckerguss und dekoriert mit Gebetskette, Computerspeicherstick und Nagellackfläschchen, alles aus Schokolade.
Dann schweift mein Blick auf Häuser mit Jugendstilverzierungen und gesichtslose Bürohäuser, die kleinere, vom Verfall bedrohte Belle Epoque-Häuser erdrücken. Ich kaufe mir ein Brick, eine der typischen tunesischen Teigtaschen, gefüllt mit Thunfisch, weichgekochten Eiern, viel Petersilie und Zitrone. Lecker, aber Kleckergefahr. Und schon stehe ich vor einer der größten Moscheen von Tunis, der Al-Fatah-Moschee. Die beste Zeit für einen Besuch ist freitags zum Mittagsgebet. Die Innenhöfe der Moschee, umliegende Gassen und Straßen sind dicht befüllt mit betenden Männern auf Bastmatten und Teppichen. Einige kommen mit rotem Fes, andere im Businessanzug. Vor einigen Jahren war die Al-Fatah-Moschee eine Hochburg der radikalen Salafisten, eingeschlossen den damaligen Religionsminister, der hier predigte. Jetzt hat sich die Lage beruhigt. Ich werde freundlich begrüßt und keiner stört sich daran, dass ich Fotos mache. Hinter der Moschee kann man durch eine Straßenschlucht in der Ferne La Goulette und die Schiffe im Hafen erkennen. Dazu diese Mischung aus Erdfarben und lichtem Blau, das den Maler Paul Klee auf seiner legendären Tunisreise 1914 so fasziniert hat. Nur gut 200 Meter weiter die Avenue hinauf steht die große Synagoge von Tunis, ein weißer kubischer Bau mit Kuppeln, 1937 eingeweiht mit reicher orientalischer Ornamentik. Über drei großen Portalen prangt ein Davidstern, der das Rondellfenster der Fassade überkreuzt. Während der deutschen Besatzung nahm die SS die Synagoge in Beschlag. Dort betende Juden wurden verhaftet. Die Gemeinde sollte binnen 24 Stunden 3000 Zwangsarbeiter stellen, was nicht klappte und den SS-Führer zum Toben brachte. Etliche wurden direkt von hier in Lager deportiert. Die Judenverfolgung hatte zum Glück nur wenige Opfer, weil die Wehrmacht 1943 kapitulierte. 1967 dann, während des Sechstagekrieges, drangen aufgebrachte muslimische Araber in das Gotteshaus ein, haben Feuer gelegt und geplündert. Jetzt stehen Polizeiposten rundum. Nur an hohen jüdischen Feiertagen kommt man rein. Ich habe Glück. Mehrere tausend Gläubige fanden in der Synagoge Platz. Nach dem Krieg gab es in Tunesien noch knapp 100.000 Juden. Ein Teil ging nach 1945, der große Exodus aber erfolgte nach der Unabhängigkeit von Frankreich 1956 und nach dem Sechstagekrieg, als die Synagoge von aufgebrachten Muslimen attackiert worden war. Die Juden emigrierten nach Frankreich und Israel. Jetzt wird die Zahl der verbliebenen Juden auf 1.500 geschätzt, die Mehrzahl auf der Insel Djerba und nur 300 in Tunis, zu wenige für die große Synagoge, weshalb das Gebet auch im kleinen Andachtsraum stattfindet. Nach Rückkehr noch einen Absacker in der Bar vom Hotel Majestic. Heute Treffpunkt einer einheimischen Bohème. Die Kolonialzeit ist vorbei, das europäische Viertel ist tunesisch geworden. Aber es war immer nah dran an europäischen Werten, meint jedenfalls Karim Bey, der Hoteldirektor.
Ein Spezifikum von Tunesien ist, dass hier die Religionen miteinander leben können. Ja, die drei monotheistischen Religionen, die Katholiken, die Juden und die Muslime, leben eigentlich in Harmonie miteinander.
Nicht zu leugnen ist, dass es immer wieder Rückschläge gibt durch Extremisten und antisemitische Muslime. Doch der arabische Frühling lässt gerade in Tunis hoffen, dass mediterrane Eleganz sich anreichert mit religiöser und weltlicher Toleranz. Darauf ein Pastis und Ella Fitzgerald, die singt A Night in Tunisia, where the nights are filled with peace.
The moon is the same above you, aglow with its cool evening light, but shining at night in Tunisia, never does it shine so bright. The stars are aglow in the heavens, but only the wise understand that shining at night in Tunisia, they guide you through the desert sand. Words fail to tell a tale.
to be told. Each night's a deeper night in a world ages old. The cares of the day seem to vanish. The ending of day brings release. Each wonderful night in Tunisia, where the nights are filled with peace. The moon is the same up above you, aglow with its cool evening light, but shining at night in Tunisia, never does it shine so bright. The stars are aglow in the heavens, but only the wise understand that shining at night in Tunisia, they guide you through the desert sand. Words fail to tell a tale too exotic to be told. Each night's a deeper night in a world ages old. The cares of the day seem to vanish. The ending of day brings release. Each wonderful night in Tunisia, where the nights are filled with peace. Each wonderful night in Tunisia.
Juni. Schön wie niemals sah ich jüngst die Erde. Einer Insel gleich trieb sie im Winde. Prangend trug sie durch den reinen Himmel ihre Jugend wunderbaren Glanz. Funkelnd lagen ihre blauen Seen, ihre Ströme zwischen Wiesenufern. Rauschen ging durch ihre lichten Wälder, große Vögel folgten ihrem Flug. Voll von jungen Tieren war die Erde. Fohlen jagten auf den grellen Weiden, Vögel reckten schreiend sich im Neste, gurrend rührte sich im Schilf die Brut. Bei den roten Häusern im Holunder trieben Kinder lärmend ihre Kreisel. Singend flochten sie auf gelben Wiesen, Ketten sich aus Halm und Löwenzahn. Unaufhörlich neigten sich die grünen jungen Felder in des Windes Atem, drehten sich der Mühlen schwere Flügel, neigten sich die Segel auf dem Haff. Unaufhörlich trieb die junge Erde durch das siebenfache Licht des Himmels. Flüchtig nur, wie einer Wolke Schatten, lag auf ihrem Angesicht die Nacht. Marie-Louise Kaschnitz.
Detlef Urban, ich erinnere noch mal dran, war in Tunis und das Buch Piccola Sicilia stammt von Daniel Speck. Wir sind in der Zwischenzeit in Brasilien angekommen. Zu Fuß in Rio de Janeiro unterwegs zu sein, davon raten einen die meisten Carioca ab. Viel zu schmutzig und zu gefährlich sei diese Stadt am Zuckerhut. Ganz anders sieht es auf dem Trans-Carioca aus. Wie der Name schon verrät, Carioca bezeichnet Menschen oder Dinge aus Rio. So zieht sich dieser Wanderweg auf 180 Kilometern. 180 Kilometern einmal quer durch die brasilianische Metropole. Der Trans-Carioca bietet dabei beste Aussichten auf die Stadt, denn er führt zu großen Teilen über die Berge und Hügel. David Donschen hat sich von einem Wanderführer einen der schönsten Abschnitte der Trans-Carioca zeigen lassen.
Die Grünberge von Rio. In all dem Chaos und Gewusel der Stadt wirken sie scheinbar unerreichbar. Doch so fern sind sie gar nicht, die mit Bäumen und Sträuchern bewachsenen Gipfel. Seit 2 Jahren führt nämlich ein Wanderweg dort oben einmal quer durch den Regenwald von Rio. Der Trans-Carioca verbindet auf 180 Kilometern den äußersten Westen der Stadt mit dem äußersten Osten. Die meiste Zeit geht es dabei entlang des Grünberggürtels, der sich mitten durch Rio zieht. Der wohl schönste Abschnitt des Trans-Carioca befindet sich im Tijuca, einem der größten urbanen Nationalparks der Welt. Gemeinsam mit Wanderführer Thiago laufe ich heute den 6 Kilometer langen Pfad.
Tijuca means the path to the ocean in the native language.
Tijuca, das bedeutet in der Sprache der Ureinwohner der Weg zum Meer. Die meisten der Ureinwohner lebten in der Nähe der Bucht, dort wo heute das Stadtzentrum ist. Und wenn sie zum Meer wollten, dann mussten sie hier über diese Berge. Wir sind im Herzen von Rio, ein Regenwald mitten in der Stadt.
Es geht einen schmalen, steilen Wanderweg hinauf. Die Vegetation hier im atlantischen Regenwald ist weniger dicht als in den Tropen. Trotzdem spenden die Bäume genügend Schatten und machen die brasilianische Hitze etwas erträglicher. Wanderführer Thiago zeigt auf einen gegenüberliegenden Hügel. Eine Gruppe Bäume sticht dort heraus. Von weitem sieht es aus, als würden die Bäume weiße Blätter tragen.
Das ist hellgrün, sieht aber aus der Entfernung aus wie weiß. Diese Bäume heißen Emba-Uba. In der Sprache der Ureinwohner ist das der hohle Baum, weil er nämlich wie Bambus innen drin hohl ist. Die Ureinwohner haben damit zum Beispiel Boote gebaut, sogenannte Jangada. Flache Fischerboote sind das. Dank der hohlen Stämme treiben die gut auf dem Wasser.
Als wir kurze Zeit später an einem Emba-Uba-Baum vorbeikommen, reißt Thiago ein Blatt von einem der schmalen, grätigen Äste. Das langgezogene grüne Blatt fühlt sich rau an und auch diese Eigenschaft haben sich die Ureinwohner zunutze gemacht.
Sie haben es als Sandpapier genutzt und aus den Ästen haben sie Blasrohre gemacht, um damit zu jagen.
Nach einer knappen Stunde Wanderung bietet sich die erste Aussicht auf die Stadt. Auf knapp 600 Höhenmetern schauen wir in den Nordosten von Rio. Zwischen Zweigen und Büschen sehen wir das weiße Dach des legendären Maracanã-Stadions. Der Ort, an dem Mario Götze die deutsche Fußballnationalmannschaft 2014 zum Weltmeistertitel schießt. Gemeinsam mit mir wandert heute auch Andrea den Trans-Carioca. Die Lehrerin aus Berlin reist ein halbes Jahr durch Südamerika. In Rio ist sie seit 6 Wochen. Die Perspektive hier oben gefällt ihr.
Man kann der Stadt so ein bisschen entfliehen und man kann die Dreigliedrigkeit dieser Stadt, diesen schönen Dreiklang der Cidade Maravillosa, der wunderbaren Stadt, sehr gut verstehen. Die Berge, das Meer und die Stadt, wo hat man das schon alles auf einmal?
Um diese Schönheit zu erhalten, auch deshalb wurde der Trans-Carioca vor 2 Jahren eröffnet. Heute kümmern sich 200 Freiwillige darum, dass die Wege nicht zugemüht sind und begehbar bleiben. Thiago ist einer von ihnen.
The trail is a conservation tool.
Der Trans-Carioca ist aktiver Naturschutz. Manche sagen zwar, dass die Wanderer die Umwelt zerstören, aber tatsächlich verlieben sie sich beim Wandern in die Natur. Und das sind die Leute, die sich anschließend für den Schutz des Waldes einsetzen.
Die gut 6 Kilometer lange Tagestour ist nicht besonders anspruchsvoll. Nur an einer Stelle müssen wir 5 Meter an einem Felsen hinunterklettern. In den Stein gehauene Stufen helfen uns beim Abstieg. Zwischendurch werden wir immer wieder mit tollen Blicken auf die Stadt belohnt. Man sieht das 1926 erbaute Hippodrom und den Strand von Ipanema. Auf einem gegenüberliegenden Berg hat uns Cristo Redentor, die monumentale Jesusstatue, den Rücken zugedreht. Wer den Transcarioca vollständig wandert, kommt auch an ihr vorbei. Gut 10 Tage dauert es, den Wanderweg einmal komplett zu laufen. Nach knapp 3 Stunden haben wir den Endpunkt unserer Tagestour erreicht, die Aussichtsplattform Messo do Imperator. In den Baumkronen über uns springen Kapuzineraffen herum. Noch einmal atmen wir durch, dann geht es wieder nach unten, ins Gewusel von Rio de Janeiro.
Ja, das war eine brasilianische Combo, unschwer zu erkennen, improvisierte Melodien von Johann Sebastian Bach. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber viele finden es ja gut, dass es in unseren Zeiten Webkameras gibt. Die zeigen im Internet uns im Winter, wo es gerade genügend Schnee gibt zum Skifahren, im Sommer, wo man gerade heute gut wandern oder segeln kann. Und sie lassen uns auch wissen, wann der Mohn blüht, sobald sich nämlich auf den Feldern im österreichischen Waldviertel die roten Blüten öffnen, kann man das quasi in Echtzeit mitverfolgen über diese Webcams. Und dann ziehen wieder tausende Besucher ins Dörfchen Armschlag in der Nähe von Zwettl, um das auch selber in Augenschein zu nehmen. Denn im Juli dreht sich dort alles eben um den Mohn. Meine Kollegin Marion Trutter war schon mal da.
Ich darf Sie mal alle recht herzlich begrüßen zur monatlichen Mohn-Nudelwutzlerei. Und ich zeige Ihnen heute, wie man richtig original Waldviertler Mohnnudeln macht. Und ich darf Sie auch herzlichst einladen, dass Sie selber auch probieren, dass Sie dann zu Hause köstliche Mohnnudeln machen können. Was braucht man zu den guten Mohnnudeln? Das sind einmal die Waldviertler Erdäpfel. Und die werden einmal durch die Erdäpfelpresse durchgepresst, damit wir es dann auch gut verarbeiten können.
Tja, vor dem Genuss steht erst einmal die Arbeit. Das ist in Armschlag nicht nur für die Bauern so, sondern auch für Touristen. Zumindest für die, die einen Kurs in Mohnnudelwutzlerei gebucht haben. Einen Kurs zur Herstellung von Mohnnudeln mit Rosi Neuwiesinger. Sie ist Wirtin des Mohnwirts und ihr Mann war es, der vor 30 Jahren das Mohndorf quasi erfunden hat. Im Waldviertel, einer eher bescheidenen Region Österreichs mit viel Wald und Wiesen, hebt sich Armschlag leuchtend rot von seinen Nachbarn ab. Ende der 80er Jahre begannen hier viele Leute wieder Mohn anzubauen. Und heute dreht sich alles um die Pflanze, die im Sommer so feuerrot blüht und im Herbst Millionen klitzekleiner Samen produziert. Direkt am Dorfparkplatz empfängt die Besucher ein riesiges Wandgemälde. Über 60 Meter nichts als Mohnblüten, Mohnkapseln, Bauernhäuser, gemalt von einem Waldviertler Künstler. Gleich daneben die Mohnschule. Hier gibt's Mal- und Bastelkurse, Thema natürlich Mohn, dazu Vorträge und Filme.
Unsere Felder werden angebaut Mitte bis Anfang April. Dann darf der Mohn heranwachsen, bis er zur Blüte kommt. Das ist die ersten 3 Juliwochen. Und die Ernte ist Ende August, Anfang September. Und man erkennt den reifen Mohn daran, er hört sich an wie eine Babyrassel.
Nach dem Einführungsfilm wartet schon Gästebetreuerin Emma Tauer. Sie erzählt von der heiligen Gertraud, der Schutzpatronin des Mohns, von Geschichte und Verwendung der Pflanze, die immer nur für einen Tag blüht. Und sie führt ihre Gäste mitten hinein in die Pracht der Mohnblüte.
Hier, das ist unser Mohngarten. Wir haben über 30 verschiedene Ziermohnarten. Da gibt es von gestreiften, gepunkteten, hell, rosa, rot, dunkelrot. Und im Juni, da blüht der wunderschöne, große, türkische Mohn in allen Farben. An und für sich blüht unser Mohn im Ziergarten doch bis Ende September.
Wer den Zauber des Mohns in Natura genießen möchte, schlägt sich in die Felder. Am besten früh morgens, wenn die ersten Sonnenstrahlen die Landschaft in tiefes Rot tauchen bis zum Horizont. Da kann man auch die Bäuerin Heidi Weinmann treffen. Sie liebt den Mohn, wie sie sagt, und den frühen Morgen.
Also das Mohnfeld zeitig in der Früh, wenn die Blütenknospen aufspringen und sich dann die schönen, seidigen Blütenblätter quasi dann sich der Sonne entfalten, das ist einfach eine Augenweide. Das muss man wirklich gesehen haben. Wenn man wirklich früh dran ist, hört man sogar das leichte Knacksen von der Knospe, wie die aufspringt.
Am späten Vormittag startet dann im Dorf der Mohnexpress. Ein Traktor mit Anhänger, der mit den Gästen durch die blühenden Felder fährt. Nach der lustigen Tour spuckt der Traktor die Leute dann wieder aus, direkt beim Bauernladen, den die Dörfler gemeinsam betreiben. Da findet man nicht nur Mohnöl und Marmeladen, Gebäck und Schokolade, Liköre und Kosmetik, sondern auch kleine Engel mit Köpfchen aus Mohnkapseln, Mohnschürzen, Tischdecken, Kissentaschen und sogar ein zünftiges Mohndirndl. Während die einen noch einkaufen, hat es die anderen längst in den Mohnwirt verschlagen. Der platzt an den Wochenenden im Juli meist aus allen Nähten. Und damit's so richtig schön zünftig zugeht, hat ein einheimischer Komponist sogar schon ein Mohnlied komponiert.
Die Gerti und die Hanni, die Gredi und die
Auf der Speisekarte taucht gut 40 Mal das Wort Mohn auf. Von der Suppe mit Mohnfrittaten über Karpfen in der Mohnkruste bis zu den legendären Mohnnudeln, die man im Kurs mit der Wirtin auch selbst fabrizieren kann. Und wer sich für zu Hause noch frisch gequetschten Graumohn mitnehmen möchte, geht am besten hinüber in den kleinen Hofladen von Heidi Weinmann. Da gibt's Mohn und Mohnöl und Mohnlikör, garniert mit leckeren Ideen, was man damit so alles machen kann.
Mein Lieblingsrezept ist die echte Waldviertler Mohntorte. Die liebe ich über alles. Die ist erstens einmal sehr saftig, die ist wirklich schön schwarz, die wird mit Riewieselmarmelade gefüllt und mit einer Schokoladeglasur überzogen und ein Häubchen Sahne dazu und perfekte Kaffeemehlspeise. Ja.
Ja, die Mohnviertler Mohntorte würde es auch uns antun. Hans Gefgen, deutscher Lyriker. Nur dem Einsamen offenbart sich die Helligkeit wogender Felder, die durchglüht sind von purpurnem Mohne. Marion Trutter ist dem Mohn nachgereist.
Thank you.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Neger, ist nicht von mir, sondern von Dr. H.C. Heinrich Lübcke, zweiter Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, geboren 1894 im Sauerland. Equal goes it loose, hat er auch gesagt. Die hohe Kunst der freien Rede war seine Sache nicht. Verbale Fehlgriffe, rhetorische Ausrutscher, ein ganz merkwürdiger Satzbau, der ohne Logik und Grammatik auszukommen schien. Der trieb damals in den 60er Jahren seine Parteifreunde von der CDU in den Wahnsinn. Und schon deshalb, so sagte man damals, müsste man die Tagesschau jeden Abend gucken, weil Lübcke ja irgendwo wieder eine Rede gehalten haben könnte. Wir hören in eine Rede musikalisch hinein, 1967, da bezieht er sich auf seine Kanada-Reise. Andrea Stopp wünscht damit für den heutigen Sonntag eine ganz und gar vergnügliche Zeit.
Und meine Damen und Herren, die Mitteilungen, die ich Ihnen mache, sind verhältnismäßig kurz. Aber ich rate jedem, wenn er die Möglichkeit hat, nach Kanada zu gehen, dann wird er ein Wunderland sehen. Die Reise war hochinteressant, in diesem Lande sich zu bewegen, ist etwas völlig Neues unserem Lande gegenüber. Das ist so zukunftsträchtig, das ist so reich an Bodenschätzen, das ist so reich an einer bereitwilligen Arbeitskräfte, aber es fehlt ihnen eben an Menschen. Die Fehler in dieser Bevölkerungspolitik haben die Vorfahren der Kanadier wohl zu vertreten, die hätten schon längst für größere Einwanderung in anderen Jahren sorgen können. Jetzt ist es sehr schwierig, viele Leute dahin zu kriegen, vor allen Dingen diejenigen, die sich so viel gefallen lassen müssen in der Arbeit, wie das heute der Fall ist. Ich habe dann im Westen vor allen Dingen die Betriebe gesehen, die landwirtschaftlichen Betriebe, aber auch gleichzeitig industrielle Betriebe. Der beste Betrieb, den wir gesehen haben, war ein deutsch-kanadischer, geteilter Kapitalfeststellung. Die schufen geschweißte Röhren. Röhren mit einem Durchmesser von über 50 cm. Es war eine großartige Arbeit, die sie leisteten. Ich habe die Alten und die Neuen gesehen, aber viele Alte waren nicht da, denn das geht heute ohne weiteres weg, weil die Röhren in dieser Beziehung sehr gebraucht werden. War hochinteressant, in diesem Lande sich zu bewegen, ist etwas völlig Neues unserem Lande gegenüber. Während wir hier in Europa, wenn wir ein paar Stunden unterwegs sind im Flugzeug, über mehrere Grenzen kommen, ist da drüben dieses Land, das 40 Mal so groß ist wie Deutschland, aber nur 19 Millionen Einwohner hat. Also ein Drittel der Einwohner, die Deutschland hat, auf diesem kleinen Fleck. Es ist so zukunftsträchtig, das ist so reich an Bodenschätzen, das ist so reich an einer bereitwilligen Arbeitskräfte, aber es fehlt ihnen eben an Menschen. Jetzt ist es sehr schwierig, viele Leute dahin zu kriegen, vor allen Dingen diejenigen, die sich so viel gefallen lassen müssen in der Arbeit, wie das heute der Fall ist. Die Reise war hochinteressant. in diesem Lande sich zu bewegen, ist etwas völlig Neues unserem Lande gegenüber. Ich wurde auch von der kanadischen Regierung nach Ottawa eingeladen, zur Hauptstadt, zu Besprechungen. Ich habe gefragt, wegen meines Interesses, habe ich gesagt, ich wäre dort in meiner Jugend schon längst mit meinem Freund Karl May spazieren gegangen. Dafür hatten sie volles Verständnis. Die Reise war hochinteressant. In diesem Lande sich zu bewegen, ist etwas völlig Neues unserem Lande gegenüber. Man muss natürlich diese Weiten auch überflogen haben. So ist es also in Kanada nicht sehr leicht, sich zu bewegen und überall alles zu sehen. Aber wer diese Möglichkeiten hat, hat es eben. Die Rückreise war sehr anstrengend. Wir flogen 19.30 Uhr gestern Abend ab und waren 9.30 Uhr hier. Das würde bedeuten, dass wir also 5 Stunden länger unterwegs waren, als notwendig war. Denn diese 5 Stunden ist eben die Umdrehung der Erde schuldig und verantwortlich dafür. Mit diesen paar Worten möchte ich aufhören und meinen Schluss machen. Es wird, glaube ich, ganz gut. Es würde für mich ganz gut sein, wenn ich einige Stunden ins Bett käme. Guten Morgen, Mann.